Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel und außerdem zur Teilnahme am sogenannten Apostelkonzil. Bei dieser Veranstaltung, die vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem stattgefunden hat, haben wir freilich nur Beobachterstatus. Aber immerhin. Denn bei dieser Zusammenkunft sind praktisch alle dabei, die in der frühchristlichen Gemeinde Rang und Namen haben. Paulus und Barnabas, sie haben inzwischen ihre erste Missionsreise erfolgreich beendet. Von der syrischen Stadt Antiochia aus waren sie zunächst übers Mittelmeer nach Zypern und dann weiter nach Kleinasien gereist, dem heutigen Zentralanatolien in der Türkei. Dort führte sie ihr Weg in die Region Galatien, wo sie in verschiedenen Städten das Evangelium verkündigten. Unter den Juden stießen sie mehrheitlich auf Ablehnung. Dafür aber öffneten sich viele Heiden der christlichen Botschaft. Bevor Paulus und Barnabas zurückkehrten, schauten sie noch einmal bei den frisch gebackenen Christen vorbei und setzten Älteste ein. Auf diese Weise entstanden in mehreren Städten christliche Gemeinden, deren Mitglieder keine Juden, sondern ehemalige Heiden waren. Als Paulus und Barnabas wieder in Antiochia in Syrien ankamen, dem Ausgangspunkt ihrer Reise, berichteten sie den Christen dort, was sich zugetragen hatte. Denn im Auftrag dieser Christen hatten sie sich nach Kleinasien aufgemacht. Es dauerte nicht lange und die Schilderungen von Paulus und Barnabas sorgten auch im weit entfernten Jerusalem für Gesprächsstoff. Dort allerdings bildeten sich bei einigen Pharisäern, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Für sie selbst war es eine Selbstverständlichkeit, auch nach ihrer Bekehrung an ihrem Jüdischsein festzuhalten. Doch was bedeutete das für die neu hinzugekommenen Heidenchristen? Nun, sie waren der Meinung, dass auch sie die Gebote und Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes beachten müssten. Und eine Vorschrift war den Pharisäern ganz besonders wichtig, die Beschneidung. Denn erst durch die Beschneidung wurde ihrer Überzeugung nach ein Mann zu einem echten jüdischen Mann. Und das wiederum war nach Meinung der Pharisäer eine unabdingbare Voraussetzung, um sich dem christlichen Glauben anschließen zu können. Für Paulus ist diese Forderung allerdings nicht nachvollziehbar. Und so werden wir miterleben, wie ein Konflikt entsteht, der die noch junge Christenheit in eine erste ernsthafte Krise stürzt. Deshalb ist relativ schnell klar, die Apostel müssen sich dringend mit dieser Frage beschäftigen und eine gemeinsame Entscheidung herbeiführen. Also wird eine Versammlung einberufen, das sogenannte Apostelkonzil. Ganz in dieser Tradition gab es im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte immer wieder solche Zusammenkünfte, bei denen strittige Fragen erörtert und wegweisende Entscheidungen getroffen wurden. Da ging es zum Beispiel um die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, oder um die besondere Natur Jesu Christi, der ja zugleich wahrer Mensch war und wahrer Gott. Später wurden auch Konzile einberufen, in denen es vor allem um kirchenpolitische Fragen ging und die zum Teil mehrere Monate oder gar Jahre dauerten. Im Vergleich dazu war das Apostelkonzil in Jerusalem eine sehr kleine und bescheidene Veranstaltung, bei der es allein darum ging, in einer aktuell entstandenen Situation so zu entscheiden und zu handeln, wie Jesus Christus es getan hätte. Doch so einfach war die Sache trotzdem nicht, wie man dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte entnehmen kann. In Vers 1 wird dort berichtet, und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Dieser eine Vers macht schon deutlich, warum der entstandene Konflikt unbedingt gelöst werden muss. Längst geht es nicht mehr um die Frage, ob die alttestamentlichen Gesetze für alle verbindlich sein sollen, welche Festtage zum Beispiel beachtet und welche Speisevorschriften unbedingt eingehalten werden müssen, sondern einige Christen sind tatsächlich davon überzeugt, ob sich ein Mann beschneiden lässt oder nicht, davon hängt die Seligkeit ab. Wer sich dem verweigert, der verweigert sich dem Gehorsam gegenüber Gott und kann deshalb keine Vergebung der Sünden erlangen. Für denjenigen ist Jesus Christus also sozusagen umsonst gestorben. Vers 2. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Die eigentümliche Formulierung, die Lukas als Verfasser der Apostelgeschichte hier verwendet, sie hatten einen nicht geringen Streit, die lässt auf eine heftige Auseinandersetzung schließen. Der Grund dafür ist, dass Paulus und Barnabas offenbar das Evangelium als solches in Frage gestellt sehen. Im Galaterbrief nimmt Paulus dazu später noch einmal Stellung. Wenn man sich diesen Brief durchliest, kann man sehr gut nachvollziehen, warum er so vehement dagegen ist, den ehemaligen Heiden die Einhaltung der alttestamentlichen Gesetze abzuverlangen, wenn sie an Jesus Christus glauben. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Kern des Evangeliums immer auf zweierlei Weise zum Tragen kommt. Da gibt es einerseits die harten Fakten und andererseits die Schlussfolgerungen, die ich als Christ daraus ziehe. Was ich genau damit meine, möchte ich gern anhand einiger Bibelstellen darlegen. Zuerst zu den Fakten, die so grundlegend sind, dass niemand den Versuch unternehmen sollte, sie in Frage zu stellen. Ich rede davon, dass Jesus Christus gekreuzigt, begraben und wieder auferstanden ist. Paulus erwähnt diese drei Fakten im 1. Korintherbrief gleich am Anfang von Kapitel 15. Dort schreibt er: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Soweit die Fakten, die allesamt Jesus Christus betreffen. Er wurde gekreuzigt und begraben und ist wieder auferstanden. Und nun zu den Versen 13 bis 17 im selben Kapitel des 1. Korintherbriefes. Hier werden wir sozusagen aufgefordert, einem Gedankenspiel des Apostels Paulus zu folgen, denn er schreibt: Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Soweit das Gedankenspiel des Apostels Paulus. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, so könnte man den letzten Satz noch ein bisschen deutlicher wiedergeben, dann wäre euer Glaube nichtig und ihr wäret noch in euren Sünden. Da aber Christus doch auferstanden ist, so lautet der Umkehrschluss, seid ihr frei von euren Sünden. So viel zu dem, was ich als die Fakten des Evangeliums bezeichnet habe. Kommen wir nun zu den Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind. Denn allein aufgrund der Fakten, dass Jesus gekreuzigt, begraben und wieder auferstanden ist, wird kein einziger Mensch errettet. Es sei denn, er nimmt sie für sich persönlich in Anspruch. Hier sieht Paulus ein Defizit bei denjenigen, die weiterhin am alttestamentlichen Gesetz festhalten, weil sie sich davon die Seligkeit versprechen. Im dritten Kapitel des Galaterbriefes schreibt Paulus: Nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus gegeben würde denen, die glauben. Das heißt, nicht die Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes rettet einen Menschen, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Ebenfalls im Galaterbrief, und zwar in Kapitel 2, schreibt Paulus zu diesem Thema: Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht würden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Wie ich vorhin schon sagte, der Kern des Evangeliums kommt immer auf zweierlei Weise zum Tragen. Da gibt es einerseits die harten Fakten und andererseits die Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, oder eben auch nicht. Viele moderne Menschen bestreiten heute, dass Jesus gekreuzigt, gestorben und wieder auferstanden ist. Deshalb spielt der Glaube an Jesus Christus für sie keine Rolle. Paulus dagegen bekam es damals mit Menschen zu tun, die die harten Fakten des Evangeliums keineswegs in Frage stellten. Aber sie zogen daraus nicht die richtigen Konsequenzen für sich. Ja, beim Apostelkonzil in Jerusalem sollte er es mit einigen hartnäckigen Verfechtern des alttestamentlichen Gesetzes zu tun bekommen, die gar nicht merkten, wie sehr sie sich selbst und anderen den Zugang zu Jesus Christus verbauten. Zurück zum 15. Kapitel der Apostelgeschichte. Paulus und Barnabas waren also von ihrer ersten Missionsreise zurückgekehrt und viele Nichtjuden waren gläubig geworden. Daraufhin waren einige Christen aus Jerusalem nach Antiochia geeilt, die als gebürtige Juden immer noch so am alttestamentlichen Gesetz festhielten, als ob dieses Gesetz die Erlösung bringen könnte. Im Blick auf die sogenannten Heidenchristen verlangten sie: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Weil Paulus und Barnabas die Sache ganz anders sahen, wurden sie zu einer Zusammenkunft der Apostel und weiterer wichtiger Persönlichkeiten nach Jerusalem gerufen. Ich lese weiter ab Vers 3. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Ich stelle mir vor, mit wie viel Begeisterung und Freude Paulus und Barnabas davon erzählten, wie das Evangelium bei vielen Heiden in Galatien auf fruchtbaren Boden gefallen war. Stellt euch vor, diese Leute, die keine Ahnung haben von den Gesetzen, die Mose unseren Vorfahren gegeben hat, diese Leute haben Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen und freuen sich jetzt so wie wir über ihre Erlösung. Doch noch während Paulus und Barnabas von ihren Erlebnissen berichten, sehen sie in sorgenvoll dreinblickende Gesichter. Vers 5. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Mit anderen Worten: Schön und gut, dass ihr diesen Heiden das Evangelium verkündigt habt. Aber das allein reicht nicht. So deutlich bekommt man das heutzutage kaum noch zu hören. Doch so mancher frisch gebackene Christ wird nach seiner Bekehrung mit zusätzlichen Erwartungen konfrontiert. Und zwar so, als ob sie gewissermaßen ein Bestandteil des Evangeliums wären. Doch Achtung, hier beginnt der Glaube an Jesus Christus zu einer Religion zu werden. Religion bedeutet immer, so sehe ich das jedenfalls, dass sich Menschen etwas ausdenken, wie sie Zugang zu Gott bekommen können. An Jesus Christus zu glauben bedeutet dagegen, darauf zu vertrauen, dass er sich etwas ausgedacht hat, wie die Kluft zwischen Gott und den Menschen überwunden werden kann. Jesus hat einmal gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das gilt es im Glauben anzunehmen. Keine Rolle spielt in diesem Zusammenhang, ob wir etwa brav unsere Kirchensteuer oder die Mitgliedsbeiträge für unsere Gemeinde bezahlt haben, oder ob wir konfirmiert und christlich getraut wurden. Zurück zu unserem Bibeltext. Einige Christen in Jerusalem, die nach wie vor tief im Judentum verwurzelt sind und den Pharisäern angehören, haben das Thema der einberufenen Versammlung bereits auf den Punkt gebracht. Im Gegensatz zu Paulus und Barnabas sind sie der Meinung, man muss sie, gemeint sind die Nichtjuden, die zum Glauben gekommen sind, beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Weiter ab Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, »Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten.« Der Apostel Petrus meldet sich nun also zu Wort, und man darf gespannt sein, ob er zu Paulus und Barnabas hält oder ob er an seiner eigenen Vergangenheit anknüpft. An dieser Stelle möchte ich an zwei Erlebnisse erinnern, die den Apostel Petrus sicher tief geprägt haben. Sie erinnern sich. Er, der selbst aus dem Judentum stammte und großen Wert auf die Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes legte, er hatte eines Tages wie in einem Traum ein Tuch vom Himmel herabkommen sehen. Darin befanden sich verschiedene Tiere, die den Juden allesamt als unrein galten. Und dann hörte er zu seinem eigenen Entsetzen eine Stimme vom Himmel, die sagte, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss.« Das war das eine Erlebnis. Kurz darauf wurde er dann zu einem römischen Hauptmann namens Cornelius gerufen. Als Petrus ihm nach kurzem Zögern tatsächlich einen Besuch abstattete, erzählte er selbst davon, wie schwer es ihm gefallen sei, seinen Fuß über die Türschwelle dieses Hauses zu setzen, in dem ein Nichtjude wohnte. Doch als er später in Jerusalem seinen Glaubensgeschwistern davon erzählte, kamen diese zu dem Schluss, Zitat, »So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt.« Man darf also gespannt sein, ob Petrus nun beim Apostelkonzil für Paulus und Barnabas Partei ergreifen wird. Petrus fährt fort, weiter ab Vers 8, »Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen, den Christen in Galatien, den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns, und hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können?« Das Eingeständnis, das Petrus hier abgibt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Er gibt doch tatsächlich zu, dass auch der frömmste Jude es nicht schafft, das alttestamentliche Gesetz in Gänze zu befolgen. Und deshalb ist es nicht geeignet, um Menschen von ihrer Schuld zu erlösen und ihnen die Gerechtigkeit zu geben, die vor Gott gilt, wie es Paulus später einmal im Römerbrief ausdrückt. Sondern das alttestamentliche Gesetz ist wie ein Spiegel, das den Menschen erkennen lässt, wie sündig er vor Gott ist. Der Apostel Petrus, der selber ein Verfechter des alttestamentlichen Gesetzes war, kommt jetzt also zu dem Schluss, wenn wir ehrlich sind, dann hat uns dieses Gesetz nicht zu besseren Menschen gemacht. Warum sollen wir es also den Nichtjuden aufzwingen? Und schließlich bringt Petrus seine Argumente genau auf den Punkt, in dem er sagt, Vers 11, »Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie.« Mit »sie« sind die Heidenchristen gemeint, die zum Glauben gekommen sind, obwohl viele von ihnen möglicherweise nur vom Hörensagen wussten, dass ein gewisser Mose in grauer Vorzeit den Israeliten das Gesetz Gottes überbracht hatte. Denn das war der Grund dafür, warum die Juden bis in die Zeit der Apostel hinein den Sabbat heiligten, gewisse Speisevorschriften einhielten und an neugeborenen Jungen die Beschneidung vollzogen. Vers 12. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Dass die Menge still schwieg, ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn nun haben Paulus und Barnabas Gelegenheit, auch vor diesem Gremium ihre Erfahrungen, die sie während der ersten Missionsreise gemacht haben, zu schildern. Als sie fertig sind, meldet sich ein gewisser Jakobus zu Wort. Natürlich nicht der Jakobus, von dem in Kapitel 12 berichtet wurde, dass König Herodes ihn mit dem Schwert getötet hat. Aber welcher Jakobus denn? Und vor allem, was hat er den Anwesenden mitzuteilen? Nur so viel schon mal an dieser Stelle. Er schlägt den versammelten Brüdern einen Kompromiss vor, der schließlich zu einer Einigung führt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erfahren Sie, zu welchem Entschluss die versammelten Apostel in Jerusalem kommen und unter welchen Vorzeichen die Mission unter den Heiden fortgesetzt werden kann. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.